Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Inzwischen rappt Suki nur noch außerhalb der musikindustriellen Verwertungslogik. Vor allen Dingen für Kinder macht sie das jetzt. Aber sie macht sich weiter stark für die Szene. Jetzt hat sie zusammen mit der Wiener Rapperin Gazal ein Buch herausgegeben. Awesome Hip-Hop Humans heißt das. Ein Blick in und auf die queer-feministische Hip-Hop-Szene. Darüber habe ich mit ihr vor der Sendung gesprochen und auch mit Dominik Jalö, der in Berlin eine queere Hip-Hop-Party-Reihe gestartet hat und einen Beitrag geschrieben hat in diesem neuen Buch. Die erste Frage ging an Suki. Aus welcher Idee heraus ist das Buch entstanden?
Also es gab keinen Ort, wo gesammelt irgendwo nachzulesen stand, wer da am Start ist, was die Leute so machen, mit welchen Ideen, mit welcher ästhetischen Praxis und so weiter. Also es war irgendwie immer so ein allgemeines Gesuche nach, wen gibt's denn da noch? Und das wollten wir ändern und einfach mal gebündelt zusammentragen. Bitte sehr, hier sind ein Haufen Leute und das sind bei weitem noch nicht alle. Wir verstehen das Buch auch als Recherchestart und gerade auch, wenn es zum Beispiel für so Festival-Bookings immer darum geht, ja, wir kennen keine Personen, die nicht cis-männlich sind, wen sollen wir denn da buchen, da ist doch niemand und so weiter. Das ist quasi so ein bisschen auch der Gegenbeweis für so angebliche Leerstellen.
Für uns ist Rap-Feminismus-Sache, heißt es gleich am Anfang. Jetzt ist es so, der Mainstream-Rap, der ist immer noch in weiten Teilen homofeindlich, frauenverachtend. Warum ist Rap Feminismus-Sache? Weil sie so eine Alternative zum Mainstream aufzeigen wollen oder weil sie den Mainstream verändern wollen?
Beides und auch einfach darüber mit einer Selbstverständlichkeit hingehen. Also es ist natürlich immer anstrengend, sich am Gegenüber abzuarbeiten, immer in die Beweislast zu geraten, dass es auch anders sein kann. Also so wie, aha, es gibt Rap, der intelligent ist, aha, es gibt Rap, der nicht cis-männlich, homofeindlich, sonst was ist. So ist immer so ein bisschen, so eine, man muss sich immer so selbst beweisen und das passiert natürlich auch, davon kommen wir nicht weg, das können wir nicht in Gänze überwinden. Aber auch mit einem Stück Selbstverständnis hingehen und sagen, so Dinge, die wir als feministische Person anpacken, sind feministisch. Egal, ob wir Platzdeckchen häkeln, ins Parlament gehen, Rap machen oder Computerspiele programmieren oder was auch immer, eine Kfz-Werkstatt eröffnen. Ja, Dinge, die wir als Feministinnen tun, werden feministisch, sind feministisch. Und das gilt auch für Rap und das kann man auch einfach mal so in die Welt setzen.
Dominik Jalö, Sie haben einen persönlichen Text zu dem Buch beigetragen. Sie erzählen, wie Sie als Jugendlicher zum Hip-Hop-Hörer wurden. Sie sind in Kassel aufgewachsen, als Schwarzer in Deutschland immer anders behandelt worden. Und da hat Hip-Hop aus den USA mit seinen vielen schwarzen ProtagonistInnen so Identifikationspotenzial geboten. Trotzdem war es ja so, diese Liebe zum Hip-Hop, die hat dann einen Dämpfer erfahren. Was war da passiert?
Genau, das ist richtig. Also Hip-Hop oder Rap begleitet mich eigentlich schon, seitdem ich Kind bin, vor allem amerikanischer Rap. Zuerst habe ich die Texte nicht verstanden, aber zumindest habe ich gespürt, war es vor allem ein Medium, eine Plattform oder ein Musikgenre, in dem eben auch schwarze Menschen oder vor allem schwarze Menschen zu Wort kamen. Und das hat mich beeindruckt und das hat mich gefesselt. Als ich dann später die Texte von Mainstream-Rap verstanden habe, musste ich mich dann einfach als schwuler Mann eben auch von bestimmten KünstlerInnen distanzieren, besonders von Künstlern, und konnte mich damit eben dann nicht mehr identifizieren. Es hat ein bisschen gebraucht, bis ich dann über den Mainstream hinweggekommen bin und gemerkt habe, Rap ist sehr vielfältig. Es gibt auch eine queere Rap-Szene und es gibt eben auch Rap, der abseits des Mainstreams stattfindet. Und dem habe ich mich dann eher angeschlossen, mit dem habe ich mich eher beschäftigt und habe dann eben auch angefangen, meine eigenen Partys zu veranstalten, wo sich eben Menschen sicherer fühlen konnten als auf den gängigen Mainstream-Rap-Partys.
Barry's heißt ja diese Partyreihe, also eine queere Hip-Hop-Party-Reihe, die Sie zusammen mit einem Freund entwickelt haben in Berlin dann. Was unterscheidet die von anderen, von herkömmlichen Partys dieser Art? Also wer kommt und wer darf kommen? Wie ist die Atmosphäre da?
Ich würde sagen, in erster Linie hat sich vor allem 2014, als wir die Party gegründet haben, hat sich die Party von anderen Partys unterschieden, dass wir klar kommuniziert haben, für wen die Party ist, eben hauptsächlich für Nicht-Weiße, für queere Menschen und unsere Allies. Willkommen sind alle Menschen. Es ist nur wichtig, dass sie wissen, auf welcher Party sie sind und für wen die Party ist und wie sie sich zu verhalten haben. Und dafür haben wir eben auch so ein so eine Art Code of Conduct aufgesetzt, den wir den Menschen immer wieder so auf Social Media und auch vor Ort quasi vermittelt haben.
Was gehört denn dazu, zu diesem Code of Conduct?
Dass wir in erster Linie eine queere Party sind, dass queere Menschen dort sind und dass wir uns zelebrieren und dass wir keine Homophobie dulden, keine Frauenfeindlichkeit, keine Transfeindlichkeit und dass hier sowas nicht geduldet wird und sofort unterbunden wird.
Das eine sind ja die Acts, die auf der Bühne stehen oder eben so am DJ-Pult. Das andere sind die Menschen, die organisieren, die das Booking machen, die Räume vermieten, zur Verfügung stellen. Wie sieht es da aus, zum Beispiel für Barry's, aber auch für Sie, Suki, wenn Sie sich an Ihre aktive Zeit als Rapperin erinnern? War es denn einfach, so diese queer-freundlichen Spaces zu schaffen?
Also, das ist natürlich ein Haufen Arbeit. Also so eine Veränderung in so einem eher ausgelassenen Feld wie irgendwie ja so quasi nächtlichen Veranstaltungen, Konzerten, Partys und so weiter, das braucht schon ein bisschen Arbeit. Und da gibt es auch viele Leute, die sich sperren und sagen, sie halten das irgendwie alles für Humbug und für Quatsch, weil sie halt selber nicht wissen, was es bedeutet, sich eben nicht sicher zu fühlen so, oder irgendwie blöde Erfahrungen zu machen, die einem nachhängen. Wo Räume, in denen man eigentlich auftanken und regenerieren will, wo man sich vom Alltag quasi mal verabschieden will für ein paar Stunden, eben zu neuen Problemfeldern werden. So. Und das mit der Zeit wird es aber tatsächlich besser. Also ich bin da total zuversichtlich, dass sich also quasi Netzwerke bilden, formell und informell, wo klar ist, hier sind Orte, da kann man gut feiern, da sind Leute, die sich gerade drum bemühen, die irgendwie ihre Türpolitiken noch mehr ändern, die auf verschiedene Formen von Barrierereduktion achten und die da auch wirklich investieren, sich fortbilden und so. Also da tut sich wirklich eine Menge, muss man wirklich so sagen. Es reicht natürlich nie, ist auch klar, aber wir sind auf einem guten Wege. Und das Buch, denke ich, trägt auch ein Stück dazu bei, dass quasi eine Party, ein Partyumfeld oder ein musikalisches, also sozusagen ein Bereich des Nachtlebens eben auch eines ist, was quasi politisch gesetzt ist oder politisch strukturiert ist. Und das sind Dinge, die sind von Menschen gemacht, die fallen nicht vom Himmel. Also können wir sie auch ändern, sodass es möglichst vielen Leuten da gut geht.
Ja, das leitet hin zu der nächsten Frage. Es kommt ja in dem Buch ganz gut heraus, dass es um Empowerment geht in dem Buch. Es geht um Solidarität mit anderen queer-feministischen Acts. Und es scheint eben zu funktionieren. Das Buch wäre der Beweis dafür. Und wir reden ja auch im Moment in ganz anderen Zusammenhängen sehr viel über Queerness. Es gibt Förderprogramme, die queere Projekte fördern, gerade in der Kultur. Ist also schon vieles erreicht oder stehen wir doch noch ganz am Anfang eines queeren Hip-Hops in Deutschland?
Ich finde, es hat sich schon sehr viel getan. Ich meine, Suki ist ja noch viel länger dabei. Ich kann nur auf die Zeitspanne 2014 bis heute zurückblicken. Ich finde, in diesen Jahren ist tatsächlich sehr viel passiert. Auch große Festivals haben jetzt eben auch queere Themen auf dem Schirm. Ich glaube, dass wir noch nicht so weit sind, dass das auch wirklich aus einer Überzeugung geschieht, dass queere Menschen platziert werden. Ich habe das Gefühl, dass queere Menschen eben auch dazugeholt werden und eingeladen werden und eben auch stattfinden in solchen Bereichen.
Warum? Weil es ein Modethema ist oder weil man damit Fördergelder kriegt oder woran liegt es?
Weil es momentan eben dazugehört. Es ist momentan tatsächlich, wenn man es mal so ganz platt sagen will, Mode. Diversität abzubilden und auch Queerness abzubilden. Und das haben eben auch Festivals und andere Veranstaltungsräume verstanden. Das ist für mich zweitrangig, was der Beweggrund zum Beispiel eines Festivals ist. Für mich ist es wichtig, Sichtbarkeit zu schaffen. Und ich glaube, dass das ein Weg ist, um Schritt für Schritt eben auch unsere Themen in solchen Formaten, auf solchen Plattformen normal machen werden zu lassen. Nur momentan ist es noch sehr aufgesetzt.
Also ich würde mich da auch anschließen. Ich finde das auch erstmal wichtig, dass Artists, egal ob sie SchauspielerInnen sind oder MusikerInnen oder welchen Bereich auch immer oder im Sport oder so, wirklich erstmal Raum bekommen, existieren dürfen, zu sich selber stehen können, ohne dass sie irgendwie Anfeindungen im Umfeld erwarten müssen, befürchten müssen und erstmal sich zeigen können und mit einer Selbstverständlichkeit. Also es geht nicht um, also mir geht es nicht um Akzeptanz oder Toleranz oder irgendwie so eine Mehrheitsgesellschaft ist gnädig und erlaubt, denen mitmachen zu dürfen, sondern die können sich selbstverständlich zeigen. Wir können uns selbstverständlich zeigen. Aber die Frage der Glaubwürdigkeit spielt schon auf jeden Fall auch eine große Rolle. Dann im nächsten Schritt, also insbesondere in der Musikindustrie, sehe ich schon auch, dass auch größere Labels, gerade ja, Major-Labels, einerseits sich irgendwie das Regenbogenthema aus Imagepoliturgründen raufholen und gleichzeitig aber noch queerfeindliche und sexistische, behindertenfeindliche, antisemitische oder Artists, die solche Inhalte irgendwie raushauen, gleichzeitig halt auch noch supporten und auch an denen verdienen.
Ja, das war auch ein Grund, Suki, weshalb Sie sich von Ihrer aktiven Rap-Karriere verabschiedet haben vor ein paar Jahren, oder? Weil Feminismus im Rap mittlerweile auch kapitalisiert wird.
Ja, also das ist immer so ein bisschen auch da ein zweischneidiges Schwert. Einerseits freue ich mich natürlich über jede feministische Äußerung in Räume, in denen Personen wie ich, die irgendwie ja doch sehr nischig unterwegs sind, keinen Zugang haben und irgendwie größere Acts das nutzen. Aber ich muss sagen, ich bin eine kapitalismuskritische Person. Ich freue mich nicht, dass es jetzt einfach noch mehr Produkte gibt, wo Regenbogen oder Feminismus draufsteht, sondern ich will, dass das eine Substanz hat und dass auch quasi die politische Dimension darin erkannt wird und das nicht so Lifestyle-mäßig daherkommt. So, deswegen bin ich nicht von allem überzeugt und ich will gar nicht einzelne Artists, die sozusagen ihren Feminismus oder Feminismus für sich entdecken an der Stelle bashen, sondern ich würde eher quasi die industriellen Strukturen kritisieren, die das halt jetzt einfach mitverkaufen. Können.
Sagt Suki. Zusammen mit Dominique Jalleu war sie zu Gast im Corso-Gespräch. Das Buch heißt Awesome Hip-Hop Humans und ist im Ventil Verlag erschienen.